Yo, kurzer Szenenwechsel. Liegt nicht daran, dass ich hier den Alleinunterhalter heute machen will, sondern bin ich an? Ja, ne? Sind einfach zu viele andere Leute nicht da, die sonst Musik machen. Deswegen habt ihr heute das Pech, dass ihr mich zweimal direkt ins Mikro reden hört. Ja, ich hatte ja schon in der Gruppe angekündigt, worum es heute geht. Und vielleicht ging es dem einen oder anderen nach der letzten Predigt so, dass ihr euch gesagt habt, okay, wenn die Sünde so schwerwiegend ist, wenn die Feindschaft so tief ist zwischen uns und Gott, wie kann ich dann oder wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und wenn ihr euch das gefragt habt, dann geht's euch wie den Jüngern. Die haben das nämlich auch gefragt in einer Situation. Wer kann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort von Jesus war ganz klar. Das steht in Lukas 18. Da meinte er, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das meinte ich letztes Mal mit dieser Reuse, mit diesem Fangnetz, in dem wir gefangen sind, und aus dem wir nicht entfliehen können. Es sei denn, Gott greift ein und Gott rettet. Und was wir heute uns anschauen wollen, ist, dass Gott dieses Unmögliche, was bei uns Menschen unmöglich ist, dass er es möglich gemacht hat und dass er es von quasi Anfang an geplant hat, dass von Beginn an sein Plan war, diese tiefe Schlucht, diese Feindschaft zwischen uns und Gott zu überwinden. Und ich denke, was das uns am Ende zeigen wird, ist, was er für ein liebender Gott ist und wie sehr er uns liebt. Genau. Ich bete noch mal kurz. Vater, bitte schenk einfach, dass ich es kurz und knapp machen kann, interessant machen kann, dass man zuhören kann und nicht einpennt. Ja, und bitte sprich du einfach durch mich. Amen. Also Sammy hatte ja schon diesen Text ein bisschen durchgelesen oder hier vorgelesen, worum es heute geht. Und der ein oder andere hat es vielleicht schon ziemlich schnell erkannt. Es ging um diese Geschichte von Mose, wo er in dieses Körbchen gelegt wird und auf den Nil in dieses Schilf gelegt wird und dann versteckt wird. Warum ist das so? Die Israeliten, das hatten wir beim letzten Mal auch kurz angerissen, die Israeliten waren versklavt bei den Ägyptern und die Ägypter hatten vor, jeden männlichen Nachkommen zu töten. Und als erstes haben sie den Hebammen gesagt, jo, wenn ein Junge geboren wird, dann geht man da schnell hin, tötet den Jungen und sagt dann zu der Mutter, sorry, aber der Junge hat es leider nicht geschafft. Aber die Hebammen haben es nicht gemacht. In der Bibel steht, sie haben Gott mehr gehorcht als dem Pharao und sind dann also haben ganz normal die Geburten durchgeführt und sind dann zum Pharao gegangen und haben gesagt, ja, sorry, aber die Frauen sind einfach so gebärfreudig. Wir kommen da hin und die Jungs sind schon lange auf der Welt. Da können wir gar nichts machen. Und deswegen hat er dann der Pharao gesagt, gut, dann legen wir halt selber Hand an und versuchen mal die ganzen Männer hier zu töten oder die ganzen männlichen Nachkommen. Deswegen hat Moses Mutter Mose versteckt. Und wer hat aufgepasst? Moses Schwester hat aufgepasst auf ihn. Und wer hat Mose dann gefunden? Die Tochter vom Pharao und hat ihn zu sich genommen und die Schwester von Mose kam an. Ah, ich weiß da zufällig jemanden, der gerade auch irgendwie ein Kind hat, eine Amme, die auch Milch hat, die dem Baby Milch geben kann und hat dann natürlich die Mutter geholt. Und warum ist diese Geschichte jetzt irgendwie für uns interessant? Das Ganze passiert vor dem letzten Mal. Letztes Mal hatten wir uns ja angeguckt, wie Gott im brennenden Dornbusch zu Mose sagt, du sollst hingehen und das Volk befreien. Das hier passiert alles davor, bevor Gott noch irgendwie diesen ganzen Exodus anstößt, ins Leben ruft, bereitet er hier schon vor. Und wie macht er das? Das ist hier richtig interessant. Er macht es eigentlich, also die ganze Kindheit, die tragenden Persönlichkeiten hier in der Geschichte, das sind alles Frauen. Erst die Hebammen. Hier steht sogar, weil sie Gott mehr gehorchten als dem Pharao, machte Gott ihre Familien richtig groß und ihre Häuser reich. Also der beschenkte die Hebammen richtig. Und wer ist noch? Die Mutter von Mose, die es natürlich nicht übers Herz bringt, den Jungen zu töten. Dann die Schwester, die den Mut hat, dort erst Wache zu schieben und dann auch noch zu der Pharaostochter zu gehen und mit ihr zu reden. Und dann die Pharaostochter, die, ohne dass sie es weiß, Mose dem zukünftigen Anführer von dem israelitischen Volk Tür und Tor öffnet für die Schule sozusagen, für ganz viel Unterricht, dass er belesen wird, dass er bereden wird, beredet wird? Keine Ahnung, dass er gut reden kann, dass er ein bisschen Plan hat. Also das ist hier erstmal interessant. 40 Jahre bevor ungefähr 40 Jahre bevor Mose überhaupt berufen wird, bereitet hier Gott schon vor. Und er bahnt diesen Weg für den Exodus. Er bereitet alles vor, hauptsächlich durch gottesfürchtige Frauen. Also das ist eine Ermutigung für euch Frauen und für euch Mädchen hier, dass Gott nicht nur die ganzen Männer in der Bibel benutzt, nein, er braucht genauso euch Frauen. Und auch in der Geschichte Jesus, wenn ihr überlegt, Maria, Elisabeth, zuvor die Geschichte von Ruth im Alten Testament, das ist nur ein kleiner Einblick. Also Gott baut sein Reich durch Frauen und durch Männer. Aber Gott bereitet nicht nur 40 Jahre vorher vor, er hat sogar noch viel früher diesen Plan, das Volk Israel irgendwann herauszuführen aus Ägypten. Schlagt einmal 1. Mose auf. Und jetzt brauche ich meine Notizen aus dem Handy. Sorry, Leute. Heute bin ich irgendwie... Ich habe halb auf dem Zettel und halb im Handy meine Notizen. 1. Mose 50, Vers 24. Josef, um den es hier geht, der jetzt redet, das war mit einer der Urväter von dem Volk Israel, das jetzt so zahlreich unterjocht wurde, versklavt wurde in Ägypten. Und der redet hier jetzt gerade und der sagt, das ist Generation davor, vor dem, was jetzt passiert. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Josef war sich komplett sicher, diese Zusagen, die Gott gemacht hat früher an Abraham, dass dieses Land Kanaan für Abrahams Volk ist, das gilt immer noch. Auch wenn sie in Ägypten sind, dieses Land ist immer noch denen versprochen von Gott. Das heißt, Josef hat hier Generationen vorher schon diesen Blick dafür, Gott hat dann Versprechen gegeben. Und das ist, wir bleiben nicht auf ewig hier in Ägypten. Also nochmal eine Sache, die uns einfach zeigt, wie Gott diesen Exodus von den Israeliten nicht einfach mal so, als sie dann geschrien haben, so kurz aus dem Hut gezaubert hat. Nein, er hat das von vornherein geplant oder von vornherein gewusst, dass es so kommen wird und hat früh angefangen, das Ganze vorzubereiten. Und wir vergleichen ja jetzt immer diesen Exodus von den Israeliten mit unserem Exodus, mit dem Auszug von der Herrschaft der Sünde hin zur Herrschaft Gottes. Und wenn wir das jetzt mal übertragen und uns überlegen, wie ist das mit diesem Exodus? Wie ist das mit dem Exodus, der durch den Tod von Jesus gekommen ist? Mit der Rettung, die wir erfahren haben durch Jesus Christus? War die vorbereitet? Ja, war sie. Und waren das auch 40 Jahre oder 30, weil Jesus ist ja ungefähr im Alter von 30 gestorben? Nein, es war früher. Es war sogar noch früher als diese Versprechen für Josef und für Abraham, für das Volk Israel. Das meinte ich mit dem von Anfang an, denn wenn ihr mal aufschlagt, 1. Mose 3, Vers 15. Das ist jetzt direkt nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Da, wo Gott mit den beiden redet und mit der Schlange und sagt, was die Strafe ist. Da sagt er hier in Vers 15 zu der Frau: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, zu der Schlange sagt er das. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist hier direkt nach dem Sündenfall. Gott hat eigentlich Adam und Eva geschaffen, in den Garten Eden gesetzt und da passte kein Blatt zwischen Adam und Eva und Gott. So dicht war die Beziehung. Denn da war nichts, was sie getrennt hat. Und jetzt kommt diese Sünde, dieser Bruch. Auf einmal klafft da diese Lücke, diese Schlucht auf zwischen Gott und Adam und Eva. Auf einmal kommt die Sünde in die Welt und die Herrschaft der Sünde. Und das, was wir letzte Woche so gesehen haben, diese Feindschaft zwischen den Menschen und Gott, ist auf einmal in die Welt gekommen. Und direkt eins der ersten Dinge, die Gott sagt zu der Schlange ist, also zu dem Teufel, zwischen dir und dem Nachkommen von der Frau wird Feindschaft herrschen und der Nachkomme der Frau wird dir, Teufel, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Damals haben die bestimmt noch nicht so richtig gecheckt, was meint er damit? Ich meine, so in die Ferse stechen, ja gut, eine Schlange beißt halt in die Ferse. Aber wenn man dann später sieht, was Jesus getan hat, da wird deutlich, direkt nach dem Sündenfall hat Gott schon davon gesprochen, irgendwann wird der Nachfahre Evas kommen, Jesus Christus, und wird dem Teufel, der mitverantwortlich dafür ist, dass die Sünde herrscht, den Kopf zertreten, die Herrschaft der Sünde ausrotten, aber der Teufel wird ihm in die Ferse stechen, wird ihn töten, aber er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das heißt, direkt als diese Feindschaft entstanden ist, direkt redet Gott davon, wie er diese Feindschaft wieder aus der Welt schaffen wird. Wir gucken uns nochmal andere Stellen an. 1. Mose 12. Das ist auch noch vor dem Exodus von Mose und so. Erste Mose 12, Vers 3. Da spricht er zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Später sagt Gott zu Abraham: In deinem Samen, also in deinen Nachkommen, durch deine Nachkommen, sollen alle Völker auf der Welt gesegnet werden. Abraham wusste wahrscheinlich auch noch nicht so komplett genau, was Gott damit meinte. Irgendwie, okay, alles klar. Meine Kinder irgendwie werden irgendwie die Welt rocken, keine Ahnung. Nein, was wieder bei Jesus deutlich wird, die Nachfahren Abrahams, irgendwann kommt Jesus. Und durch Jesus wird die ganze Welt gesegnet werden, weil auf einmal die ganze Welt wieder diesen freien Zugang zum Vater hat. Da, wo vorher diese Schlucht dazwischen war. Wir blättern jetzt nochmal ein bisschen weiter und das war jetzt, das müsst ihr wissen, das waren jetzt ein paar tausend Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Und die Bibel hat jetzt nicht nur die paar Stellen, die wir uns angucken an Prophezeiungen, die Bibel hat hunderte Prophezeiungen. Mehr oder weniger konkret. Und es wurden Schriftrollen gefunden, die von Wissenschaftlern eindeutig vor dem Geburtstag von Jesus datiert wurden. Eindeutig Jahrzehnte oder Jahrhunderte davor geschrieben wurden, wo genau diese Prophezeiungen stehen. Zum Beispiel die von Jesaja. Und in Jesaja werden wir jetzt gleich lesen. Aber das müsst ihr euch mal geben. Ich meine, es heißt ja immer, es gibt keinen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und die Bibel sagt auch selber, ja, Gott wird sich nicht durch so Beweise oder so finden lassen. Aber fahrt euch das mal. Die ganze Bibel, das ganze Alte Testament steckt schon voll davon, dass Gott redet. Jesus kommt irgendwann, wird getötet werden und wird die ganze Sünde damit ausrotten und wird wieder zum Leben erweckt werden. Und das passiert irgendwann. Nämlich dann genau im Neuen Testament. Und jetzt gucken wir uns an, was ungefähr 700 Jahre, glaube ich, vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Hier steht, fürwahr, er hat unsere, warte, ich kann noch kurz warten. Jesaja 53, Vers 4. Wenn hier jetzt er steht, der Prophet wusste natürlich noch nicht, dass wir den irgendwie Jesus nennen werden oder so, sondern hier ist einfach von einem die Rede, der kommen wird. Und genauer wusste er auch selber nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Später kommt dann, dass er seinen Mund nicht auftut und wie so ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ohne dass es blökt, getötet wird. Hier ist davon die Rede, dass er durchbohrt, wie es dann am Kreuz auch passiert ist. Es gibt Stellen, wo davon die Rede ist, dass ihm, glaube ich, in die Seite gestochen wird. Und das ist auch passiert. Es gibt Stellen, wo geschrieben ist, dass keine Knochen gebrochen werden. Und ihm wurden keine Knochen gebrochen, was sehr untypisch für Kreuzigungen sind. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, wie konkret manche Prophezeiungen sind. Und hier ist jetzt ganz klar die Rede davon, er wird unsere Krankheit tragen und unsere Schmerzen. Denkt an letztes Mal, wo es hieß, Gott hat die Schmerzen gesehen. Welche Schmerzen hat er gesehen? Nicht nur irgendwie unsere körperlichen, nein, er hat vor allem unsere seelische Not gesehen. Gesehen, dass wir eigentlich verloren sind. So steht es hier, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die einfach blöd, blökend irgendwie durch die Landschaft marschieren. Also hier nochmal ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Jesus durch seinen Tod so aussehend, als wäre er bestraft, unsere Strafe trägt. Und jetzt das Letzte, was wir uns an den Prophezeiungen angucken, Hesekiel 34. Es ist jetzt ein bisschen später als Jesaja. Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel. Vers 34. Eben haben wir gelesen, ohne Jesus ist die Menschheit wie so dumme Schafe, die irgendwie rumlaufen. Jetzt steht hier in Vers 11, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen, und ich werde sie weiden auf den Berg Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Hier steckt auch mehr drin, als ich wahrscheinlich irgendwie da auch checke, aber was hier ganz klar ist, Jesus ist auch der, der die ganzen verlorenen Schafe sammelt und ihr Hirte ist. Und was erleben wir heute? Wir haben eine Gemeinde, wir sind ein Leib. Wir können Geschwister sein im Herrn. Darüber haben wir ja auf der Freizeit gehört. Diese besondere Art der Gemeinschaft, der sozusagen, also wir nennen es ja immer Bruder und Schwester, einfach weil es das vielleicht am ehesten trifft. Und ein bisschen redet das hier aber auch von einer Sache, die noch kommen wird. Nämlich, ja, Gott hat uns schon gesammelt, uns ein Stück weit schon aus den Völkern herausgesammelt und zusammengeführt, aber wir warten noch auf das eigentliche, richtige Ereignis. Hier kann Jesus schon einziehen in unser Leben. Aber das, worauf wir hoffen und warten, ist, dass wir gemeinsam einziehen ins ewige Leben und unseren Hirten sehen werden. Wir sehen also, wie Gott durch das Alte Testament hinweg über Jahrtausende von Anfang an schon diesen Plan hatte, diesen Frieden wiederherzustellen. Und man kann sich jetzt fragen, so, yo, warum hat er es nicht einfach direkt gemacht? Also würde doch viel Kummer und Leid ersparen, wenn Jesus direkt nach dem Sündenfall gekommen wäre, direkt gestorben wäre und Gott dann auch direkt wiedergekommen wäre und das ewige Leben wäre da und er hätte einfach dann neue Menschen geschaffen. Ich kann euch da die Antwort nicht drauf geben, warum Gott es so gemacht hat. Aber ich musste daran denken, ein Vogel, wir haben eine Taube zum Beispiel, die nistet immer an unserem Küchenfenster, da an dem Baum. Mitten im Winter, wenn es noch viel zu kalt ist für die Eier, fängt die Taube schon an, oder ich weiß gar nicht, ob das Tauben wirklich machen, auf jeden Fall gibt es Vögel, die im Winter anfangen, Nester zu bauen, wo es eigentlich noch nicht Zeit ist, dass sie brütet. Also bevor sie brütet, bevor die Eier überhaupt gelegt werden und bevor überhaupt irgendwelche Küken schlüpfen, schon im Winter fangen manche Vögel an, Nester zu bauen. Und es ist gut so, weil sonst, wo soll der Vogel brüten, beziehungsweise was passiert, wenn das Tier schlüpft und kein Nest da ist? Also vielleicht müssen wir uns damit behelfen, dass Gott, oder müssen wir einfach darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut und dass Gott schlauer ist als ein Vogel und ein Vogel ist so schlau, dass er das richtige Ereignis, nämlich das neues Leben, schlüpft aus dem Ei, dass er das vorbereitet mit einem Nest. Oder ich musste an ein anderes Beispiel denken, ist ein bisschen witzig. Wir haben früher immer beim Playmobil-Spielen und Lego-Spielen so Kassetten gehört. Diese kleinen eckigen Dinger, die es vor CDs gab. Und eine Kassette ging, ja, ich weiß, so jung seid ihr alle nicht. Eine Kassette, die hieß irgendwie sowas wie die Maus Frederik oder sowas. Und keine Ahnung, vielleicht kennt ihr irgendwer die Story. Es ging darum, dass der Winter vor der Tür steht und alle Mäuse sammeln so Vorräte und bereiten sich auf den Winter vor. Nur diese eine Maus, die läuft so die ganze Zeit rum und chillt und sitzt so irgendwie rum in der Sonne oder so. Und alle Mäuse kommen so an und sagen so, jo, Frederik, warum arbeitest du nicht? Und der immer so, ich arbeite doch, ich sammle Farben oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So richtig abgedreht sowas, was nur in einer Kinderstory sein kann. Aber was dann passiert, und klar, es ist eine Kinderstory, der sammelt irgendwie Farben, Gerüche oder Geräusche, keine Ahnung, so verschiedene Sachen. Und dann im Winter gehen die Vorräte irgendwann aus, die Nüsse und was die Mäuse alles gesammelt haben. Und dann kommt Frederik und packt sozusagen das aus, was er gesammelt hat. Und hat halt was ganz Besonderes, hat viel mehr als einfach nur diese biologische Nahrung. Er hat so eine Art, ja, seelische Nahrung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit das, warum Gott so lange gewartet hat. Ich meine, wir könnten fragen, Gott, warum arbeitest du nicht? Oder warum hast du nicht gearbeitet? Er würde bestimmt sagen, ich arbeite doch. Also, wie gesagt, ich kann euch nicht die Frage beantworten, warum Gott so lange gewartet hat. Aber er hat es getan und er hat es vorbereitet und es wird so gut gewesen sein, denn er ist schlauer als ein Vogel und er ist bestimmt auch keine Maus, die irgendwie Farben sammelt. Einen letzten Vers, oder das sind mehrere Verse, aber eine letzte Stelle und dann bin ich fertig. Römer, Kapitel 5. Das fasst jetzt nochmal ganz gut für uns zusammen, was diese ganzen erfüllten Prophezeiungen und diese ganze Planerei von Gott, was das für uns zu bedeuten hat. Römer Kapitel 5, Abvers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren. Das heißt, als wir noch nicht, also dieses, als wir noch kraftlos waren, heißt so viel wie, als wir noch nicht fähig waren, das Gute zu tun, sondern unter der Herrschaft der Sünde standen. Siehe letzte Woche die Predigt. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn Gottes errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Als wir noch unter der Herrschaft der Sünde standen, beziehungsweise als die Menschheit noch unter der Herrschaft der Sünde stand und als wir noch gar nicht geboren waren, aber Gott wusste, da kommen noch die ganzen Atzen, die jetzt hier rumsitzen und so einiges an Sünde vorzuweisen haben, als wir noch unter der Herrschaft der Sünde standen. Da ist Jesus für Gottlose gestorben. Für uns Gottlose. Und wie es hier steht, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Ich meine, überlegt euch das mal. Nora zum Beispiel erzählt von einem Lehrer, Lateinlehrer, wo sie einfach immer nur, was waren das, 4 und 5? Ja. Ja, also gebt euch diese Situation und der ein oder andere kennt das vielleicht. Nora, dieser Lehrer, Nora fühlt sich so gedisst und gemobbt von dem Lehrer, egal ob es jetzt absichtlich war oder nicht, dass sie jede Stunde heult. Da ist Hate in der Luft auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall richtig strange oder komplett abnormal, wenn da jetzt entweder der Lehrer oder Nora in der Situation sagen würde, ey, ich sterb für dich. Oder, keine Ahnung, kennt ihr den Ku Klux Klan? Die Deppen mit den weißen Mützen, die Rassisten? Die auf jeden Fall richtig hart Schwarze haten und viele Schwarze haten die zurück. Stellt euch vor, da so Black Power, das ist so die Schwarzen, die den Ku Klux Klan haten. Stellt euch vor, da sind so zwei Dudes. Und irgendwann sagt der eine, nachdem sie sich vorher irgendwie auf die Fresse gegeben haben oder so, ey, dein Tod, den nehme ich auf mich. Ich sterb jetzt und du kannst ewig leben. Du kannst auch all meine Sachen haben, kein Ding. Also es ist abnormal, es ist strange. Da wo Hate ist, da sagt doch nicht plötzlich auf einmal der eine so, ja, chill mal. Voll kein Ding. Ich sterb für dich. So bei Winnetou und Old Shatterhand, da wirft sich vielleicht der eine in die Kugel vor den anderen heftigen Cowboy, der alles richtig macht. Aber bei Hate, sein Feind, also vielleicht macht es euch ein bisschen deutlich, was für eine Liebe Gott für uns hat, dass er für uns, ja, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch gottlos waren. Und Vers 9 und 10 bestätigen einfach auch nochmal so dieses so, hey, wenn ihr geliebt seid, als ihr Sünder wart, als ihr schon da gerechtfertigt worden seid, durch Jesus Tod, wie viel mehr werdet ihr jetzt, wo ihr schon gerechtfertigt seid, nicht durch das Leben von Jesus versöhnt mit Gott. Und versöhnt, also versöhnt, wie kann man das gut beschreiben? So ein richtig tiefer Frieden, Freundschaft, versöhnt, eine Art von Vater-Sohn-Beziehung, innige Liebesbeziehung. Wie viel mehr, wenn wir als Sünder schon mit Gott die Möglichkeit bekommen haben, uns zu versöhnen, wie viel mehr jetzt, wo Jesus lebt und wo viele von uns schon diesen Jesus gegriffen haben und gesagt haben, ja, du bist meine Gerechtigkeit. Wie viel mehr sind wir jetzt versöhnt? Und das ist, denke ich, genau der Grund, warum wir einfach uns immer wieder nach Jesus ausstrecken sollten. Nicht, weil wir es irgendwie hinbekommen hätten. Nicht, weil wir irgendwie eine Zeit lang ohne große Sünde ausgekommen sind. Nicht, weil wir irgendwie das mega schlechte Gewissen haben und wir deswegen uns blicken lassen könnten. Nein, einfach weil wir keine andere Wahl haben. Einfach weil wir sonst in diesem Netz feststecken und uns niemand rausretten kann. Genau deswegen sollten wir nach Jesus greifen. Und Jesus sagt, wenn ihr, als ihr Sünder wart, schon mit mir versöhnt wurdet in meinem Tod, wie viel mehr, wenn ihr nach mir greift? Wenn ihr sagt, ja, Jesus, sei du meine Gerechtigkeit, wie viel mehr werdet ihr dann noch versöhnt sein mit dem Vater im Himmel? Ich bete noch. Vater, eigentlich sind wir deine Feinde von dem, wie wir leben. Aber du liebst uns und du hast von jeher geplant, diese Feindschaft zu beenden. Und ich möchte das wieder neu greifen. Ich möchte wieder neu dich bitten, sei du meine Gerechtigkeit und sei du mein Leben. Und Vater, ich bitte dich darum, dass wir noch mehr verstehen, wie sehr wir uns einfach auf dich werfen müssen, wie sehr wir uns an dich klammern sollten, weil ja, alles andere einfach nichts bringt. Und ich danke dir, dass du uns neues Leben gibst, dass wir mit dir einfach eine neue Schöpfung sind, wie dein Wort sagt. Und dass wir nicht mehr unterjocht sind unter die Sünde, nicht mehr versklavt sind. Danke dafür. Bitte schenk uns mehr Verständnis, was das wirklich heißt. Danke für deine Liebe und dass du so ein großartiger, liebender Vater bist. Amen.